Shanghai. Eine Geschichte von zwei Männern, die sich in Shanghai treffen. Beide sind Geschäftsmänner, kennen sich nicht, beide Deutsch und sind dort in Shanghai eben unterwegs. Und plötzlich treffen sie sich in einem Fahrstuhl und merken schon, man kommt wahrscheinlich aus derselben Gegend und fängt an, sich langsam anzunähern und merkt, wir sind beide sogar Deutsch. Super. Im fremden Land treffen sich zwei und haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind Deutsch. Und sie sind so begeistert davon, dass sie sich am Abend zum Essen verabreden und sagen, hier, das müssen wir irgendwie feiern. Und merken dann plötzlich beide, dass es beide Christen sind. Und aus einem zuerst zögerlichen Atmosphäre wird eine euphorische. Sie freuen sich. Ein Bruder im fremden Land. Wir haben uns hier gefunden, so weit weg von zu Hause, und sind beide Christen. Und sie fangen an, von ihren Gemeinden zu schwärmen. Und die sind ein bisschen unterschiedlich, aber sie fangen an, darüber zu schwärmen und wie toll es ist, dass sie sich hier gefunden haben. Und plötzlich kommen sie aber auf ein Thema, das Frauenbild in der Gemeinde. Und alle Euphorie plötzlich erkaltet, weil sie darüber verschiedene Meinungen haben. Und aus diesem doch so schönen Abendessen wird ein Streitgespräch. Was darf man, was darf man nicht? Und es geht sogar so weit, dass sie sich gegenseitig im Streit den Glauben absprechen und sagen, du glaubst doch nicht richtig. Du liest deine Bibel nicht richtig. Du kannst doch nicht Christ sein. Eine Geschichte, die in einer ähnlichen Form ein ehemaliger Professor von mir erzählt hat, geschrieben hat, ist, glaube ich, ein Bild von einem recht menschlichen Phänomen, dass wir manchmal ein Urteil über andere fällen wegen einer einzigen Sache. Wir reduzieren Menschen oft auf eine Sache und merken, da ist eine Unterschiedlichkeit. Und da sind besonders, glaube ich, wir Christen da auch in Versuchung, das zu tun. Leute auf eine Ansicht, auf einen Aspekt zu begrenzen. Da geht es dann zum Beispiel um das richtige Abendmahlsverständnis. Was kann man da schön drüber streiten? Oder eben, ob Frauen predigen dürfen. Wie eine Kindererziehung richtig sein soll. Da gibt es ja recht kontroverse Methoden in der Bibel. Oder Sex vor der Ehe, wie Holger vorher schon gesagt hat. Ein Thema, was schon diverse Leute gespalten hat, vielleicht auch Gemeinden. Und ebenfalls ein Thema, was in dieser Reihe zu nennen ist, wäre Homosexualität. Ein Thema, was momentan, glaube ich, so irgendwie die Spitze von einem Eisberg darstellt und sich daran irgendwie man sich abarbeitet, Gemeinden sich spalten und sagen, wenn man da, musst du die richtige Haltung haben, sonst spreche ich dir deinen Glauben ab. Es geht heute um das Thema sexuelle Vielfalt und Gott. Ein recht großes Thema. Ein riesengroßes Thema, was man in einer kurzen Predigt jetzt gar nicht überblicken kann. Und ich möchte mich deswegen hier mal auf den Fokus Homosexualität mal ein bisschen beschränken, weil das, glaube ich, auch das in Kirchen das spannendste und aktuellste Thema ist. Ich möchte das in drei Schritten machen. Ich möchte zum einen zuerst auf unser Denken eingehen, was wir im Allgemeinen, glaube ich, haben. Das Zweite, ich möchte gerne in die Bibel schauen und da schauen, was in der Bibel über Homosexualität steht. Und das Dritte, auf Jesus zu kommen und das, was das für uns heute bedeutet. Eine Frage an euch. Kennst du Schwule und Lesben? Hast du vielleicht jemanden in deinem Freundeskreis, der homosexuell lebt, empfindet? Mit welchem Bild bist du aufgewachsen über Homosexualität? Was hattest du früher als Kind für ein Bild? Was wurde dir anerzogen? Und wie ist es heute? Hat sich das geändert? Wenn ich meinen Werdegang betrachte, sehe ich, dass ich als Kind war das recht eindeutig. Es war eine klare Verurteilung. Homosexualität steht ja schon in der Bibel, ist ein Gräuel, also ist verboten, ist Quatsch. Als Kind war das für mich jetzt kein großes Problem. Ist ja auch komisch. Man wächst in einem schönen Elternhaus aus, hat eine Mutter, hat einen Vater und das ist doch die Norm, das ist doch das Richtige. Und dann hört man, dass es Partnerschaften gibt, wo zwei Männer oder zwei Frauen. Und als Kind war das für mich völlig unvorstellbar und da war ganz klar, Gott will das nicht, Haken dran. Als ich dann Jugendlich wurde, habe ich da auch aber keinen Grund gesehen, das zu ändern. Ich kannte niemanden in meinem Freundeskreis und habe gedacht, alles klar, dann bleibt das halt so. Ich habe damit jetzt kein Problem. Mein Weltbild bleibt das gleiche. Und dann habe ich aber, als ich älter geworden bin, Schwule und Lesben kennengelernt. Plötzlich sind es Freunde von mir, die schwul und lesbisch leben und fühlen. Und da bekomme ich plötzlich ein Problem. Und merke hier, ich mag die, ich verstehe die, aber irgendwie denken das Christen doch anders. Was ist der richtige Weg? Und wir haben die Woche im Hauskreis saßen wir zusammen und haben dieses Thema schon ein bisschen uns so Gedanken gemacht und hat gemerkt, wir haben alle da Fragen, wo wir merken, es ist so ganz fest ist der Boden nicht, wo wir stehen. Und irgendwie schwimmen und merken, wir ringen und so ganz klar und deutlich ist da keine Antwort, die hier steht. Und ich glaube, es ist ein Thema, wo auch keine leichten Fragen, leichte Antworten gestellt werden können. Von unserem Denken glaube ich, dass wir Schubladen lieben. Wir brauchen Schubladen und wollen Dinge in Ordnung haben. Vielleicht ist es auch eine Dinge, die besonders wir Deutschen haben. Wir brauchen Regeln, wir brauchen ganz eindeutige Sachen. Das ist zum Beispiel, wenn es nachts um 2 ist und wir zu Fuß unterwegs sind und an einer roten Ampel stehen, bleiben wir natürlich stehen als gute Deutsche. Das ist die Regel. Es gibt für jeden Fall eine Regel, ein Gesetz. Für alles ist vorgesorgt und man kann doch alles richtig machen. In der Schule war es doch immer am leichtesten, wenn die Aufgaben ganz klar gestellt sind. Die Hausaufgaben ganz klar, mach das auf der Seite, das und das und das. Nicht beschäftige dich mal mit dem Thema. Das waren immer die Aufgaben, die ein bisschen blöd waren, weil man da nie wusste, ist mal richtig dran. Wir Deutschen lieben das. Als ich in Paraguay mein Auto gefahren bin, bin ich irre geworden. Weil es gibt Kreuzungen, die sind so konzipiert, da musst du dem anderen die Vorfahrt nehmen, sonst kommst du nie raus. Bei uns ist es anders. Es gibt für alles eine Schachtel, für alles eine Kategorie. Und ich glaube, dass wir so auch Menschen gern einordnen. Wir haben Kategorien, zum Beispiel, wir betrachten Menschen und sagen, sympathisch, unsympathisch. Schublade auf und zu. Oder wir sagen, dieser Mensch, Kategorie, der ist mir eher unterlegen oder die Person, die ist mir überlegen. Oder dass wir sagen, na, das ist eigentlich ein guter Mensch oder das ist eher ein Arsch. Oder wir sagen, der kommt in die Kategorie Christ und der kommt in die Kategorie Nicht-Christ. Der ist in der Kategorie Frau, also normalerweise liebt sie dann auch Männer. Oder ein Mann, besser gesagt. Und die andere Kategorie Mann. Und da ist natürlich auch eine ganz klare Regel, wie man sich da zu verhalten hat als Mann in seiner Männerrolle. Die Realität ist etwas anders. Ihr merkt, es ist schwierig, jeden in eine Schublade zu stecken, weil jeder irgendwie anders ist. Jeder, der in der Beziehung ist, merkt, meine Beziehung ist ganz anders als die von anderen. Jeder Mensch, den du kennenlernst, ist ganz anders als alle anderen Menschen. Und ich glaube, dass wir uns da mit unseren Schubladen oft selbst im Weg stehen. Und was machen wir aber, wenn wir an den Punkt stoßen, wo wir merken, da passt jemand nicht in eine Schublade, da geht mein System nicht auf. Wie reagieren wir? Wir werden unsicher. Wir wissen nicht genau, wie können wir mit diesem Menschen umgehen, wie können wir mit dieser Situation umgehen. Da passt was nicht. Es passt nicht in mein Weltbild. Da passt was nicht da rein, wie ich aufgewachsen bin, wie ich gelernt habe, die Dinge zu sortieren. Und das macht mir Angst. Ich weiß nicht, wie ich mich verhalten soll. Also startet ein Verteidigungsprozess. Der Verteidigungsprozess heißt erstmal Abgrenzung. Ich gehe einen Schritt zurück, da habe ich ein bisschen mehr Sicherheit und dann verurteile ich es ich urteile drüber. Ich sage, das ist richtig, das ist falsch, damit will ich nichts zu tun haben oder damit will ich was zu tun haben, das kommt links, das kommt rechts hin. Und wir Christen schauen da gerne in die Bibel und sagen, ja, ganz klar, in der Bibel steht das, also ist die Antwort ganz leicht. Jemand ist homosexuell, die Antwort ist ganz leicht, in der Bibel steht es ja, ist verboten, ist Gott ein Greuel. Und man kann durchs Leben gehen und sich so einfach machen. Man kann durchs Leben gehen und sagen, alles klar, alles, was nicht meinem Weltbild für Familie, Sexualität, Ehe, Das ist meistens übrigens das, was man selbst auch hat, dieses Bild von sich selbst, wie man es lebt. Aber dass man das nicht einordnen kann oder es einfach macht und sagt, ist verboten, ist Gott ein Gräuel, Schublade zu. So kann man durchs Leben gehen. Und ich glaube, dass das auch ein Grund ist, wieso Gemeinde und Kirche ein großes Vorurteil hat. Intoleranz. Wir haben gestern eine Serie angeschaut zu Hause und eine Serie, eine Comedy-Serie und plötzlich nach, also weiß ich, vier Staffeln kommen einmal Christen vor. Es ist keine christliche Serie und es hat nichts mit Christen zu tun und plötzlich kommen Christen vor und für was stehen die? Dafür, dass sie Schwule und Lesben verurteilen. Das ist das Bild. Oder bei mir im Jugendclub, wo wir auch Jugendliche haben, die mit sich ringen, nicht genau wissen, stehe ich auf Jungs, stehe ich auf Mädchen, wie ist das so? Fragen mich, sag mal, wenn sie mutig sind, wie ist denn das bei euch in der G26, so als Homosexueller? Und ich bin dann immer ganz offen und sage, hier, bei uns ist jeder willkommen. Jeder darf kommen, aber trotzdem ist immer zögerlich, weil sie Angst haben, verurteilt zu werden. Und ich glaube, das ist nicht ganz unbegründet. Da haben diesen Ruf, haben Kirchen, haben wir Christen. Ein guter Freund von mir, der vor einigen Jahren festgestellt hat, dass er oder für sich eingestanden hat, ja, er empfindet homosexuell, ist ein riesiges Problem. Er ist Christ und er leidet unter diesem Gottesbild, was er gepredigt bekommen hat, dass er falsch ist. Ihm wurde diagnostiziert, dass er eine Identitätsstörung hat und dass er nicht reinpasst. Dass er in einer Schublade ist, wo fett ein Gräuel draufsteht. Was macht das mit einem Menschen, der versucht, Christ zu sein, der versucht, mit Gott unterwegs zu sein, aber merkt, da ist was in mir, was so verurteilt und falsch ist, dass meine ganze Identität kaputt ist. Aber was steht denn in der Bibel? Was gibt es denn? Und ich sage mal, es gibt keinen Begriff für das Wort Homosexualität. Das ist ein recht neues Wort. Das ist erst 1886 das erste Mal überhaupt verwendet worden. Und da muss man auch sagen, es wurde damals als Krankheit diagnostiziert. Und das klingt jetzt, wie Holger schon gesagt hat, ist es eigentlich was Schlimmes, das Krankheit zu nennen. Aber das war damals noch eine Verbesserung, weil davor wurde nur die Tat gesehen und davor war es ein Verbrechen. Das heißt, von einem Verbrechen hat man sich dahin entwickelt, zu sagen, es ist etwas, wo der Mensch nichts dafür kann. Genauso, wenn du einen Schnupfen bekommst, na gut, manchmal kann man was dafür, aber normal, für viele Krankheiten kannst du nichts dafür. Und dass das ähnlich in die Schublade gekommen ist. Aber wie gesagt, das Wort Homosexualität, erst im 1886. Und wenn wir aber die Bibel schauen, und es gibt Verse, wo man sagt, da wird über Homosexualität gesprochen. Und da haben wir ein Problem. Ich habe vor ein, zwei Wochen, haben wir ein bisschen aussortiert zu Hause, und ich kam an meine Technikschublade und habe ein ganz altes Handy rausbekommen. Es war ein Nokia-Handy, hatte noch 3 Balken Akku. Und auf jeden Fall, und ich gehe rein und klick das durch, weil ich dachte, das ist, ich glaube, 10 Jahre alt war das oder sowas, und klick das durch, weil ich so ein bisschen alte SMS mal lesen wollte, was damals war. Und heutzutage im Smartphone ist es ja so, dass jegliche WhatsApps und SMS werden so dargestellt, rechts ist das, was ich schreibe, links die Antwort, und so geht das weiter. Eine Unterhaltung kann man fließend lesen. Das war ja früher nicht so. Man hat einen Posteingang und einen Postausgang. In diesem Handy hatte ich leider nur noch den Posteingang. Das heißt, ich konnte nur lesen, was jemand an mich geschrieben hat. Jetzt hatte ich da in dem Handy auch kein Adressbuch mehr. Das heißt, eine fremde Nummer schreibt mir irgendeinen Text. Und manchmal auch meist dann sogar ohne Name. Da sitze ich dann vor dem Handy und denke, wer schreibt mir das? Wer schreibt mir das? Und wenn dann solche Sachen kommen, dass jemand schreibt, ich hab dich lieb, dann ist es ein großer Unterschied, ob das mir meine Mama schreibt oder ob es ein Mädel ist, auf das ich vor 10 Jahren stand. Oder mit dem oder irgendwie irgendwas zu tun hatte. Und ich hab 3 Sachen, die ich nicht weiß. Ich weiß nicht, wer das ist. Ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das überhaupt geschrieben wurde. Und ich weiß nicht, wo das ist. Und so glaube ich, haben wir ein ähnliches Problem mit der Bibel. Wir haben einen Text, Manchmal haben wir Briefe wie im Neuen Testament, wo wir nur eine Seite sehen können. Wir wissen nicht hundertprozentig, wer das ist. Wir wissen nicht ganz sicher, was drumherum passiert ist. Manchmal wird es uns mehr beschrieben, manchmal weniger. Und trotzdem gehen wir immer von dem aus, was wir kennen. Und wir kennen die Welt von damals nicht. Und wenn wir wirklich an den Text ran wollen und verstehen wollen, was da gemeint ist, müssen wir tief in die Materie einsteigen. Und da gilt es auch mal nicht nur die Bibel zu lesen, sondern auch andere Quellen drumherum, um zu verstehen, was war das für ein Umfeld? Um rauszufinden, was ist die Bedeutung von dem, was dort geschrieben ist. Ich habe die folgenden Bibelauslegungen zum Teil aus einer Stellungnahme, die 2013 der Bund veröffentlicht hat. Kann man googeln, kann man einsehen. Lohnt sich auf jeden Fall mal, was der Baptistenbund da geschrieben hat als Empfehlung für die Kirchen. Und auch von verschiedenen anderen Quellen. Wenn jemand interessiert ist, kann ich dem nach dem Gottesdienst auch ein paar Sachen nennen, um sich da noch ein bisschen zu vertiefen. Ich möchte gerne zwei Verse oder zwei Texte mal kurz betrachten und schauen, was drin vorkommt und was gemeint ist und ob es dort um die Art von Homosexualität geht, die wir heute kennen, als das, was wir heute verstehen, als eine Partnerschaft auf Augenhöhe, eine Liebesbeziehung, die im besten Fall von Treue, Liebe und Akzeptanz geprägt ist. Schauen wir uns erstmal in 3. Mose 18, Vers 22 und den Vers, den kannst du mal vorne hinwerfen. Genau, da heißt es, du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau, das ist ein Greuel. Ich glaube, das ist der bekannteste Vers, der dazu genannt wird. Und drei kurze Beobachtungen dazu. Zum einen, wenn man den Kontext drumherum sieht, 3. Buch Mose, Gesetzestexte, ich weiß nicht, wann du das letzte Mal gelesen hast und gesagt hast, oh, jetzt schaue ich mal, was Gott von mir erwartet. Drumherum stehen Speisegebote, was man essen darf, was man nicht, Sabbatgebote und man merkt, es geht hier um einen Reinheitsgedanke. Es geht hier darum, wie ein Gottesdienst, wie ein Kult, wie das möglich ist, dass du rein vor Gott bist und seit Jesus, der gesagt hat, durch mich werdet ihr rein, verfolgen wir Christen eigentlich nicht mehr diesen Reinheitsgeboten. Dieses, was man essen darf, was man am Sabbat tun darf und was nicht, das hat sich verändert. Aber in dem Kontext steht das Wort. Das Zweite, was auffällt, dass das hier aktorientiert ist. Also es ist wirklich der Sexakt gemeint und beschrieben. Es wird keine Beziehung beschrieben, sondern der direkt sexuelle Akt. Und das ist auch nicht verwunderlich, weil damals, muss man sagen, gab es das Konzept von Homosexualität, wie wir das heute kennen, gab es nicht. Man muss sich vorstellen, die Frauen, die wurden mit 14 verheiratet, die Männer meistens so mit 18 grob und das Ziel war, möglichst viele Kinder zu bekommen, weil das die Lebensversicherung ist. Mit einem recht großen Clan bist du überlebensfähig. Und zwar können deine Söhne und Töchter dich verteidigen, ob das jetzt körperlich ist oder allein vor Gericht. War das wichtig, du konntest eigentlich nur in einer größeren Familie überleben. Das war das Leben. Das war ganz normal, war allen bekannt. Das heißt, die Männer und Frauen hatten in dem System überhaupt keine Möglichkeit, sich zu überlegen, stehe ich eigentlich auf Frauen oder auf Männer? Könnte es sein, dass ich lieber mit einem Mann alleine irgendwo mir ein Zelt teile? Das war nicht vorstellbar. Das war kein Konzept, worum sich die Leute Gedanken gemacht haben, weil es einfach nicht vorkam. Vielleicht und die Stellen, die hier gemeint sind, wo es wirklich um einen Akt geht, um eine Sache, die getan wird, aber nicht um eine Liebesbeziehung, nicht um eine Beziehung auf Augenhöhe, die auf langfristige Zeit gedacht ist. Und das Dritte, was auffällt, ist, dass nach damaligen Erkenntnissen oder dass das Sperma des Mannes, dachte man, ist endlich. Man wusste nicht genau, für wie viel reicht es denn. Und man wollte ja so viele Kinder wie möglich. Das heißt, wenn dann ein Mann mit einem anderen Mann schläft, ist das für das Sperma eher eine Verschwendung nach damaliger Ansicht, weil daraus eben kein Kind entstehen kann. Einfache Biologie. Das heißt hier, muss man sagen, geht es hier um die homosexuelle Beziehung? Eher nein. Wenn wir ins Neue Testament reinschauen, in 1. Korinther 6, Vers 9 bis 10, lese ich: Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht ererben werden? Täuscht euch nicht, werdet weder Unzüchtige noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben und Knabenschänder, noch Diebe, noch Habgierige, noch Trunkenbolde, noch Lästerer, noch Räuber werden das Reich Gottes ererben. Paulus schreibt hier darüber, wie kannst du das in das Reich Gottes kommen? Wie kannst du in dem leben, was Gott prophezeit, was Gott will für ein Leben? Und in dieser Aufzählung kommt Lustknaben und Knabenschänder vor. Das ist eine Übersetzung, wo ich sehr froh bin, dass es die heute so gibt, weil das an anderen Stellen trotzdem als Homosexualität genannt und benannt wird. Es gab hier das Phänomen der Lustknaben. Das muss man sich so vorstellen, dass damals der junge Knabenkörper, also irgendwie, keine Ahnung, so ein 16-Jähriger, das war das Idealbild, das Schönheitsideal. Das, was für uns heutzutage vielleicht eine junge Frau ist, war damals der junge Mann. Das war ganz klar, das ist das Schönste, was es geben kann, der schönste Körper. Und da haben sich dann die Reichen Lustknaben gegönnt und gesagt, alles klar, junge Männer hole ich mir her und schlafe mit ihnen. Das hat nichts mit einer sexuellen Orientierung zu tun, sondern dieses Bild, was damals benannt wurde, was damals gesellschaftlich klar war, war, das ist das Schönheitsideal. Und wenn ich reich bin, dann kann ich mir sowas gönnen. Dann kann ich das genießen. Es geht hier um Orgien. Es geht hier um ein ausschweifendes Leben, was wieder nicht über eine Beziehung auf Augenhöhe spricht. Was nichts damit zu tun hat, dass du einer wertschätzt, sondern es geht da um eine absolute Machtposition. Leute werden auf Kosten anderer leben ihre Sexualität aus. Und das wird hier verurteilt. Es gibt vergleichbare Verse noch weiter im Römerbrief, wo ein ähnliches Phänomen benannt wird, wo es um dieses Machtverhältnis geht und nicht die Beziehung auf Augenhöhe. Halten wir fest, was können wir dann darüber sagen, wie wir heute leben sollen? Wie können wir uns da orientieren und sagen, was will denn Gott jetzt? Ich glaube, wir müssen auch auf das Leben von Jesus schauen. Jetzt kannst du mal die nächste Folie machen. Genau. Jesus hat kein einziges Mal über Homosexualität gesprochen. Kein einziges Mal. Kein einziges Mal, wie es überliefert wird, spricht er über das ach so relevante Thema, was heute unsere Gemeinden und Kirchen spaltet. Er spricht nicht drüber. Es war ihm irgendwie nicht wichtig. Er spricht über Liebe. Er spricht über Geld. Er spricht über Gerechtigkeit und das Recht von Randgruppen. Darüber spricht er. Das ist ihm wichtig. Er spricht nicht darüber, was wir tun sollen, wenn ein homosexuell empfindender Mensch in unsere Gemeinde kommt und was wir mit dem machen sollen. Darüber wird nichts berichtet. Und wenn Jesus von Beziehung spricht, spricht er von Treue. Und ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir ernst nehmen müssen. Die Treue, die er einer Ehe zuschreibt, ist, glaube ich, das Bild, was am ehesten dem entspricht, was wir heutzutage unter Homosexualität erleben und sehen. Wo zwei Menschen sich aufeinander einlassen. Stefan hat letzte Woche das Bild sehr schön dargestellt, darüber, wie toll das ist, dass du dich im Miteinander zu zweit finden kannst. Was das für ein absoluter Wert ist, Beziehung zu haben. Und dass sich Gott in dieser Unterschiedlichkeit, die man auch so untereinander sieht, sich Gott da zeigt und verherrlicht. Ich glaube, dass das eine Sache ist, die wir viel höher halten sollten als unser Urteil über anders empfindende Menschen. Zu sagen, Jesus ist wichtig, Treue zu haben. Ich stehe dazu, was ich einem Menschen zugesprochen habe. Ich stehe dazu, was ich dir vor Jahren versprochen habe und was ich weiter halten will. Ich glaube, dass das ein Vorbild für uns als Gemeinde sein kann. Dass wir sagen, wir wollen werben für Treue. Wir wollen werben dafür, dass Beziehungen halten. Wir wollen werben dafür, dass egal welche Beziehung, dass die Bestand hat, dass die hält. Dass die keine Sache ist, was heute da ist und morgen schon was anderes, dass man einfach nur seinen Gelüsten nachgeht und sagt, ich mache alles, was ich will und ich lebe alles aus, wann ich es will, sondern zu sagen, Liebe heißt Verantwortung. Einen Weg zu gehen, eine Empfindung zu haben, ist der Anfang, aber das zu halten, ist eine andere Sache. In Johannes 13, Vers 34 bis 35 sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ich glaube, dass da der Kern des Evangeliums mit drin ist. Wir sollen an der Liebe erkannt werden. Und das steht sehr im Kontrast zu dem, wie die Kirche oft, wie die Gemeinden, wie die Christen als Vorurteile belegt sind, als die Intoleranten, die alles bewerten müssen, die sagen müssen, in die Schublade gehörst du. Das wird mit dir passieren. Das denkt Gott über dich. Ich glaube, dass das unser Auftrag ist, zu sagen, wir lieben. Wir nehmen Leute an, wir sind offen. Wir schauen nicht drauf, was er falsch macht, was er richtig macht. Hören auf, Leute in Schubladen zu stecken, zu sagen, das denkt Gott über dich, sondern zu sagen, Gott liebt mich und dadurch kann ich dir die Liebe weitergeben. Ich kann dir das weitergeben, weil ich selbst geliebt bin. Und ähnlich wie ich das selbst erlebt habe in meinem Älterwerden, es ist recht schwierig, jemanden zu verurteilen, den man mag. Es ist recht schwierig, jemanden eine Schublade zu stecken, wenn man eine Wegstrecke mit einer Person geht. Es ist recht schwer, eine Schublade zuzustoßen, wenn ich mit ihm zusammen unterwegs bin, mir seine Fragen anhöre, seine Ängste. Ich weiß nicht, was dein Bild über homosexuell empfindende Menschen ist. Ich weiß nicht, was dein Bild ist über homosexuell lebende Menschen ist. Der Freund, von dem ich vorher gesprochen hat, der hat mich mal gefragt, ob in unserer Gemeinde es homosexuelle Menschen gibt. Da habe ich gesagt, ich weiß von niemandem. Da hat er gelacht und hat gesagt, natürlich. Die sind auch ganz oft unter einem Deckmantel, trauen sich nicht. Und ich wünsche mir, dass wir eine Gemeinde sein können, wo man sich trauen kann. Wo man sich trauen kann, sich zu öffnen. Das muss keine, das ist nicht jetzt, dass jeder sagen muss, oh, übrigens, ich empfinde so und so und ich empfinde so und so. Aber dass wir eine Haltung haben. Und das ist nicht nur von vorne, sondern da ist jeder Einzelne gemeint, der so eine Offenheit hat, dass er sagt, ich will dich, egal wie du bist, egal woher du kommst, was du getan hast, was du empfindest, ich will dich annehmen, weil ich selbst auch angenommen wurde. Und das ist auch die Botschaft, die Jesus am Kreuz uns gibt, wo er sagt, ich bin für jeden gekommen. Ich bin für jeden gestorben. Für jeden. Und dieses Geschenk ist so groß, dass du andere nicht verurteilen musst. Und er sagt, ganz bewusst, feiert zusammen das Abendmahl. Weil in diesem Abendmahl bin ich gezwungen, mit anderen Kontakt zu haben. Er könnte auch sagen, setz dich allein zu Hause hin, feier dein Abendmahl für dich und erkenne, dass du eine ganz tiefe Beziehung zu mir hast. Das sagt Gott aber nicht. Er sagt, kommt zusammen an den Tisch. Mit eurer Unterschiedlichkeit, mit euren Dingen, die zwischen euch stehen. Mit denen, wie ihr euch in Schubladen gesteckt habt, weil wenn du am Tisch sitzt, kannst du die Schubladen nicht zulassen. Wenn du gemeinsam vor Gott trittst, kannst du Schubladen nicht zulassen. Und das wollen wir heute wieder feiern, wollen wir erleben. Und Holger, du kannst schon mal nach vorne kommen. Und wir möchten euch einladen, gleich während dem Lobpreis zum Abendmahl zu kommen. Ganz bewusst sich mal umzuschauen, mit wem bin ich hier am Tisch? Mit wem will ich hier zusammen Abendmahl feiern? Und zu sagen, ja, das hier ist Gottes Gemeinde. Amen.
Lass uns zum Gebet aufstehen. Vater, du lädst uns ein zum Abendmahl, mit dir zu feiern, aus deiner Hand zu nehmen, alles das, was du uns geben willst. Danke für die vielen Begabungen, die wir haben. Danke für die vielen Gedanken, die wir uns machen durften. Danke für alles Wissen, was wir erwerben durften. Und jetzt lass uns mit dir zusammen schauen, was wir damit machen, wie wir uns damit begegnen und wie wir dem anderen in unserer Stärke und unserer Kraft ein Helfer sein können und wie der andere uns in seiner Stärke der Tröster und der Helfer sein kann. Herr, danke, dass bei dir in der Summe einfach alles zusammengehört und dass es nur in der Summe komplett ist. Lass uns das empfinden und empfangen von dir in unser Herz hinein, dass du uns befähigst und bevollmächtigst und dass wir gleichzeitig aufeinander angewiesen sind in deiner Liebe. Danke, dass wir das im Abendmahl feiern dürfen und auch zeigen dürfen. Segne uns darin und begegne uns. Amen.
Wir machen das ganz praktisch, dass wir ein paar Lieder jetzt singen und dass währenddessen hier hinten zwei Stehtische sind, wo der Holger und ich stehen und wo man einfach in Gruppen von 5 bis 8 Leuten zusammenkommt, um Abendmahl zu feiern. Herzliche Einladung dazu.